Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne, der Podcast für mehr Frauen auf beruflichen Bühnen und für mehr weibliche Redekunst. Mein Gast diesmal Susanne Hölling. Susanne ist eine der wenigen Frauen, die eine Agentur in Deutschland leiten. Gemeinsam mit ihrem Co-CEO führt sie BCW Deutschland. Das ist eine der Top 10 Agenturen für integrierte Kommunikation. Und sie selbst ist so eine echte PR-Führungskraft. Sie liebt strategische Kommunikation. Sie liebt anspruchsvolle, komplexe Themen. Und sie sorgt intern dafür, dass bei BCW die besten Köpfe gerne und gut arbeiten. Und dafür ist BCW auch ausgezeichnet worden im letzten Jahr als Best EMEA Network to work for. Spannend für mehr Rock auf der Bühne ist, dass Susanne außerdem Medientrainerin für weibliche CEOs ist. Sie hat also jede Menge zu erzählen zum Thema Female Leadership, weibliche Kommunikation und Sichtbarkeit von weiblichen CEOs. Und darauf freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Susanne Hölling.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Ganz, ganz tolle Themen. Kommunikation, meine Leidenschaft ja auch. Also das ganze Agenturleben auch und natürlich weibliche Sichtbarkeit. Und ich habe extra nochmal nachgeschaut, auch wenn es ein bisschen traurig ist, es sind derzeit nur 18% der Agenturchefinnen sind weiblich. Wie bist du jetzt eine Agenturchefin geworden?
Das ist schön, dass du gleich mit so einer traurigen Frage anfängst. Ja. Zu der Zahl muss man einmal erwähnen, dass die Frauen in der Grundgesamtheit überwiegen. Also tatsächlich der Frauenanteil unter den Mitarbeitenden noch über den 50%
liegt. Macht es eigentlich ein bisschen schlimmer,
oder? Das macht es noch schlimmer, genau. Genau das wollte ich damit sagen. Weil wenn man dann eben die Führungsposition anschaut, dann verändert sich dieses Bild ganz radikal. Und deswegen ist da absolut Zeit dran, dass sich was ändert. Und da bin ich ein gutes Beispiel dafür. Und ich bin tatsächlich schon immer in der Agentur, die ich jetzt leite. Also ich habe hier tatsächlich angefangen, nach meinem Studium zu arbeiten und habe mich dann durch die verschiedenen Stufen gearbeitet, bis an die Spitze, kann man vielleicht so beschreiben. Ich habe alles Mögliche hier gelernt. Ich hatte super viel Abwechslung. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich leiste meinen Beitrag. Ich hatte Chancen, mich weiterzuentwickeln. Ich habe auch jede Herausforderung wirklich angenommen, die mir irgendwie geboten wurde, die sich gestellt hat. Und ich glaube, das hat mich auch dafür qualifiziert, dass ich dann tatsächlich gefragt wurde, ob ich nicht CEO und Co-Lead werden möchte. Allerdings habe ich natürlich, wie so viele Frauen, mir auch ganz viele Gedanken darum gemacht, ob ich das tatsächlich möchte für mich selber und auch, ob ich das für meine Familie möchte. Aber ich hatte eben auch ganz schnell das Gefühl, dass das eine einmalige Chance ist, noch mehr für die Geschlechtergerechtigkeit zu tun und noch mehr für die Sichtbarkeit von Frauen zu tun. Weil wenn ich mit meinem Beispiel auch nur eine einzige Frau dazu motiviere, es mir gleich zu tun, oder vielleicht habe ich das sogar schon geschafft, dann finde ich, habe ich total viel bewegt, dass wir uns in eine andere Richtung entwickeln und nicht nur bei 18% sind, wenn 60% der Frauen in Agentur, der Menschen in Agenturen Frauen sind.
Dann dafür schon mal Dankeschön im Namen von Mehr Rock auf der Bühne. Ganz toll. Kannst du vielleicht ganz kurz auch noch mal was zu BCW sagen, dass die, die nicht so in der Agenturlandschaft unterwegs sind, sich vorstellen können, was das für eine Agentur ist und die auch so in diesem weltweiten Agenturnetzwerk einordnen können?
Genau. Also wir sind eine Agentur, die für PR- und Kommunikationsdienstleistungen zuständig ist. Und wir machen das in unterschiedlichen Bereichen. Wir sind eine Full-Service-Agentur. Das heißt, man kann uns für die unterschiedlichsten Bereiche buchen. Das reicht von, wir positionieren Produkte und Marken, ne, alle gängigen, die man vielleicht irgendwo einkaufen kann oder bestellen kann. Und wir positionieren auch Unternehmen und die SprecherInnen von diesen Unternehmen, die dann mit bestimmten Themen tatsächlich in der Öffentlichkeit stehen. Und als Kommunikationsagentur versuchen wir immer, unterschiedliche Zielgruppen zu erreichen mit unseren Botschaften und dann durch diese Kommunikation bestimmte Änderungen, Handlungen oder Gefühle zu erzeugen, damit die Zielgruppe eben was Bestimmtes tut. Also im Großen und Ganzen fassen wir bei BCW das zusammen, wir wollen Menschen bewegen. Und wir sind eine globale Agentur, es gibt eine Unterscheidung, es gibt sozusagen nationale Agenturen, die kümmern sich hauptsächlich um den deutschen Markt. Wir sind eben Teil eines globalen Netzwerkes, das heißt, uns gibt es als Agentur in ganz vielen Ländern auf dieser Welt und das ist natürlich gerade für global tätige Konzerne total interessant, dass sie nicht nur, oder was weiß ich, sie sind eben in den USA, ist der Hauptsitz, sie wollen aber Kommunikation über die Welt hinweg machen, die bestimmte Messages sendet, dann werden häufig globale Agenturen beauftragt mit der Kommunikation auf dem ganzen Globus und in den einzelnen Ländern, und für Deutschland übernehmen wir das eben.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass du auch angetreten bist, mit deinem Vorbild Female Leadership zu verändern, auch für die Agentur, also für BCW. Was hast du schon erreicht?
Also tatsächlich haben wir relativ viel erreicht. Ich muss in diesem Zusammenhang vielleicht einmal ganz kurz von wir sprechen, weil ich ja eben in einem Co-Lead unterwegs bin, und Björn und ich, wir haben gleich am Anfang unserer Zeit uns überlegt, dass wir eben keine 0815-Agentur sein wollen oder so einem Klischee von einer Agentur entsprechen wollen, die halt in Serien vorgelebt wird. Also, dass man in eine Agentur kommt, dann ist man dort 2 Jahre, man ist super erschöpft am Ende dieser 2 Jahre, geht so schnell es geht wieder und ist unglücklich. Es gibt keine Frauen, die Mütter sind, und es gibt vorrangig junge Mitarbeiterinnen, die den Chefs zu arbeiten. Das war wirklich was, wo wir gesagt haben, nee, wir wollen ein neues und ein anderes Bild, weil, und das hatten wir beide gesehen, wir waren beide Eltern, und wir haben gesehen, wie wichtig das ist, dass uns anerkannt wird, dass wir trotzdem eine genauso gute, gleichwertige Arbeit leisten können wie jemand, der keine Kinder hat. Wir haben das dann so unter dem Arbeitstitel für alle beschrieben, das heißt Agentur für Erwachsene, wie wir das bezeichnet haben. Und da geht es um selbstbestimmtes Arbeiten. Also arbeite, wann du willst, wo du willst, Hauptsache du arbeitest für uns. Und das hat natürlich vor allem für Personen, die in Teilzeit arbeiten oder in reduzierter Form, die eben noch andere Dinge machen wollen, den Vorteil, dass sie eben selbst bestimmen können, wann sie arbeiten wollen und wo sie arbeiten wollen. Das heißt, es war auch viel einfacher, Teilzeitkräfte für Führungspositionen zu gewinnen, weil eben die Flexibilität ermöglicht hat, dass diese Personen diese Aufgaben auch ausfüllen können. Und weil wir das tatsächlich gemacht haben, ist unser Führungsteam, wir sind zu 12, also das erweiterte Leadership-Team, das sind 12 Personen. Und davon sind 9 Personen weiblich und davon sind 4 Personen in Teilzeit arbeitend. Also tatsächlich was so nicht ganz klassisch ist vom Modell. Und es führt weiterhin dazu, dass natürlich die Frauen, die in der Agentur arbeiten, unter dieser Führungsebene, das natürlich auch viel mehr sehen. Bei uns kommt überhaupt nicht die Frage auf, ob irgendwas möglich ist, also irgendwas vereinbar ist. Und das, wie gesagt, ich rede jetzt nicht nur von Kindern, sondern auch, ich möchte mich für irgendwas engagieren beispielsweise, sondern wir suchen tatsächlich nach Lösungen, wie wir dieses Arbeitsleben vereinbaren können mit dem anderen Leben, was man eben noch hat. Also es ist ja ein Leben, ist mir schon klar, aber das sind ja die Teile, die man so bestreitet. Und das haben wir von Anfang an, sind wir das angegangen, und das ist auch was uns immer noch gesagt wird, dass das so ein Alleinstellungsmerkmal ist, dass es wirklich, du kommst hier rein und es wird bei uns so gelebt.
Und wie finden das die Kunden? Also was macht das mit den Kundenbeziehungen? Weil in meiner Vorstellung ist Agentur dann schon auch dafür da, dass der Kunde nach Hause geht, gebrieft hat um 18 Uhr und dann sitzen die anderen da noch. Oder hat sich das schon geändert?
Das ist zum Teil noch so. Aber zum Teil eben auch nicht mehr, weil auf der KundInnenseite sitzen ja auch wieder Frauen in Teilzeit beispielsweise. Es gibt eben einfach in diesem Kommunikationsbereich wahnsinnig viele Frauen, und wir haben alle die gleichen Herausforderungen, weshalb wir einfach von Anfang an sehr offen und transparent mit KundInnen sprechen. Es muss aber auch klar sein, dass im Team die Aufgaben gelöst werden. Also es geht nicht, und das ist für eine Agentur ganz wichtig, wir sind im Dienstleistungssektor, genau wie du das sagst. Es geht nicht, dass KundInnenbelange eben aufgrund dessen so schlimm verzögert werden, dass es unhaltbar ist. Das heißt also ganz konkret, dass wir beispielsweise, die Führungskraft ist in Teilzeit tätig, dann wird der Kundin gegenüber natürlich kommuniziert. Hier, normalerweise bin ich ab dann und dann nicht da. Bei wichtigen Themen kannst du mich aber erreichen. Wir haben im Team XYZ, die ist von dann bis dann da, und da kannst du dich hinwenden. Wir kümmern uns darum, dass deine Anliegen geklärt werden, sodass wir immer Kombinationsteams haben, dass die verfügbar sind und wirklich immer erreichbar oder meistens erreichbar. Wir sind natürlich nicht um 24 Uhr mitten in der Nacht erreichbar. Und genauso machen wir das eben auch mit Urlauben und solchen Sachen. Also bei uns, bei Björn und mir ist das auch so. Wir klären das natürlich. Es ist immer einer von uns erreichbar. Bei uns ist das auch glücklicherweise so, dass Björn gerne morgens arbeitet, ich gerne abends arbeite, sodass wir wirklich ein großes Spektrum vom Tag abdecken können. Und wenn man das tatsächlich schlau organisiert und auch durch die Agentur organisiert, dann hat man wirklich viele Menschen, die zu Tageszeiten erreichbar sind, dass KundInnenbedürfnisse bedient werden können.
Und was ich auch gesehen habe, was ich spannend fand, vor kurzem war ja Equal Pay Day und dann habt ihr gepostet, dass ihr tatsächlich alle, also diesen Gender Pay Gap, ausgeglichen habt.
Ja.
Das ist ja geradezu grandios. So ein bisschen hat dann die Unternehmerin in mir gedacht, naja, am Ende zahle ich ja wahrscheinlich mehr. Also wenn ihr alle Gehälter angehoben habt oder angepasst, vielleicht kannst du dazu ja auch nochmal was sagen.
Genau, also erstmal vorneweg, das war wirklich anstrengend, aber auch das war als eines der ersten Themen auf unserer Liste. Und das hat auch was damit zu tun, dass ich natürlich, also klar, ich habe natürlich viel erlebt, ne? Ich kenne diese Geschichten, dass ich nicht befördert wurde und dass ich nicht berücksichtigt wurde bei bestimmten Sachen. Ich habe eine Zeit lang so gearbeitet, dass bei der gleichen Verantwortung oder einer ähnlichen Verantwortung, die getragen wurde, dass ein Mann das Doppelte von mir verdient hat. Und wir waren uns einig darüber, dass das Doppelte. Dass das einfach nicht sein kann, weil ja eben auch der Glaube, den wir haben, ist, dass die Frauen oder die Menschen, die in Teilzeit arbeiten, dass ihnen halt häufig aberkannt wird, dass sie trotzdem richtig gute Arbeit machen können. Wir sehen das immer mal wieder so an oder manchmal in diesen Diskussionen, ne? Stellen wir jetzt eine Vollzeitkraft ein oder nicht? Wenn wir eine Teilzeitkraft nur einstellen, dann fällt uns eben, was weiß ich, 0,4 FTE weg. So ein klassisches Unternehmendenken, weil sozusagen die Stelle dann ja blockiert ist mit der Headcount 1, ne, so, und 0,6 ist dann weg und dann 0,4 kann man nicht mehr einstellen, sondern es gibt eben nur diesen einen Headcount, den man einstellen kann. Und das ist aber zu kurz gedacht, weil Frauen, die in Teilzeit arbeiten, eben häufig, ich sag häufig, und das wirst du von mir noch sehr oft hören, ich weiß, dass es immer natürlich Gegenbeispiele dazu gibt, aber im Gro sind Frauen in Teilzeit organisierter und effizienter, weil die genau wissen, was die ableisten müssen in dieser kurzen Zeit. Und deswegen, also abgesehen von unserem Glauben, haben wir auch darauf gesetzt, dass wir dadurch natürlich mehr umsetzen können mit unseren KundInnen. Und das hat sich tatsächlich ausgezahlt. Es ist so, dass wir gute Mandate haben, weil diese Frauen in Teilzeit auch unglaublich involviert sind und engagiert sind, das Business weiter voranzutreiben. Und deswegen ist das eine unternehmerische Entscheidung gewesen, die natürlich auf der einen Seite bedeutete, dass wir bestimmtes Geld investieren mussten. Auf der anderen Seite haben wir das genau wieder reingespielt bekommen. Also es ist tatsächlich ein unternehmerisches Denken. Und auch, wenn man sich das in der Gesamtgesellschaft anguckt, frage ich mich manchmal auch, wir wissen, dass Frauen weniger verdienen, dass sie trotzdem gute Führungskräfte sind. Warum, wenn man Unternehmer ist, müsste man ja eigentlich so schlau sein und nur Frauen einstellen? Ne? Also wirklich, das kann ich mir manchmal nicht erklären. Ich will jetzt nicht, dass Frauen schlechter bezahlt werden, aber das stelle ich mir manchmal wirklich als Frage. Und ich finde, es ist der einzige richtige Weg, da mit einem guten Beispiel voranzugehen und zu sagen, nee, die arbeiten genau das Gleiche weg, die rocken das Gleiche weg, die sind hier anwesend, warum sollten sie was anderes verdienen als jemand, der eben keine Kinder.
Ich habe das tatsächlich mal auf einer Veranstaltung gehört, wo ein Headhunter gesagt hat, stellen Sie Frauen in Teilzeit an, zahlen Sie 80%, kriegen Sie 100%. Also ne, eher die fiese Aussage davon. Umso besser, dass ihr da so wertschätzend vorangeht. Und eigentlich ja tatsächlich sollte das so Usus sein. Aber ich kann mir vorstellen, dass es sicherlich zu Diskussionen geführt hat. Also von daher auch hier schon wieder ein Danke. Ein Danke an euch. Jetzt hast du es schon erwähnt, Familie. Vielleicht für die zuhören, du arbeitest aber Vollzeit oder sagen wir mal, arbeitest du 40 Stunden oder noch viel mehr, also dafür, dass du so viel den Rücken breit machst für deine Mitarbeitenden. Ja, wie sieht's denn mit deiner Arbeitsbelastung aus?
Also ich arbeite in Vollzeit und Vollzeit heißt bei uns in der Agentur 38 Stunden. Also nicht die klassische 40-Stunden-Woche, sondern es sind nur 38 in Anführungszeichen. Und wir haben halt die schöne Situation, dass wir im Co-Lead sind. Das heißt halt wirklich, wir können auch die Verantwortung exakt teilen. Also wenn jemand von uns beiden nicht da ist, wissen wir, ich kann mich auf Björn verlassen, der entscheidet genau in dem Rahmen, in dem ich entscheiden würde und andersrum. Das heißt eben, wir können auch sowas wie Bälle zuspielen, ne? Dass eben jetzt gerade das eine Priorität hat oder das andere. Oder ich bin überlastet, komme mit meinen Aufgaben nicht hinterher, dann versucht Björn das noch mit aufzunehmen, beziehungsweise auch, wir haben so viele tolle Mitarbeitenden, die das mit ausgleichen und wir versuchen wirklich in der gesamten Agentur darauf zu achten, eben, dass wir auch nicht übermäßig viele Überstunden machen oder wir gucken, dass das ausgeglichen wird. Dafür haben wir so bestimmte Formate entwickelt und deswegen, ich arbeite viel und es gibt natürlich Phasen, in denen ich mehr aktiv bin, ne? Und in denen ich weiß, okay, jetzt muss ich die Ärmel hochkrempeln und Dinge machen und dann arbeite ich auch mehr als 40 Stunden. Ich weiß aber auch, dass dann wieder eine Phase kommt, da ist das vielleicht nicht so schlimm und dann nehme ich mir auch die Zeit, ab mittags frei zu machen und mit meiner Tochter auf den Spielplatz zu gehen oder was auch immer. Und tatsächlich ermutigen wir alle, eben nach diesem Prinzip der Selbstverantwortung zu arbeiten. Das ist auch ehrlicherweise nicht für alle leicht, weil wir sind in einer bestimmten Art und Weise sozialisiert worden und da galt Arbeit als alles und Anwesenheit als alles. Das ist also nicht für alle leicht umzusetzen, aber tatsächlich ermutigen wir dazu, sich diese Pausen zu nehmen, weil auch das ist ein Riesen-Learning, wenn wir diese Pausen haben, wenn wir die Möglichkeit haben, den Kopf frei zu bekommen oder eben andere Impulse von außen, die nichts mit unserem täglichen Doing zu tun haben, dann sind wir wieder kreativer, wir sind offener, wir bringen mehr Ideen, wir sind ausgeruhter, können belastbarer unsere KundInnenbeziehungen ausbauen, zahlt sich am Ende des Tages wieder aus. Deswegen versuchen wir das so gut es möglich ist, tatsächlich umzusetzen und alle dazu zu ermutigen. Und wir gucken auch tatsächlich drauf, wenn bei uns zu viele Überstunden geleistet worden, dass wir uns da hinten dran klemmen, dass die Leute das wieder ausgleichen.
Großes Thema, Vereinbarkeit. Du hast es ja schon erwähnt, wie ihr es löst. Du hast zwei Kinder, eins ist schon ein bisschen älter. Du hast dann immer schon viel gearbeitet, als es klein war. Eins ist im Grundschulalter. Wie vereinbarst du das für dich? Du, also hast ja gesagt, du arbeitest jetzt Vollzeit. Inwiefern bist du da auch ein Vorbild?
Ja, das ganz ehrlich, das hat wirklich eine Weile gedauert, da so seinen Weg zu finden. Und man muss auch dazu sagen, wie gesagt, ich habe im Job eine hervorragende Situation, wo ich Leute habe, auf die ich mich verlassen kann und wo ich weiß, wenn ich Hilfe brauche oder wenn ich nicht mehr kann, dann bekomme ich dort Hilfe. Aber ich habe eben auch im privaten Umfeld Hilfe und Support, ne? Also bei uns ist es so, dass mein Partner in Teilzeit arbeitet. Wir organisieren Termine immer zusammen. Es gibt bei uns so eine Regel, wer zuerst kommt, bekommt die Möglichkeit, diesen Termin wahrzunehmen. Also das heißt nicht, dass meine Termine wichtiger sind, nur weil ich sozusagen 100% arbeite. Wir sprechen da sehr, sehr offen drüber und organisieren eben viel und ermöglichen uns auch gegenseitig viel, ne? Also wir haben eben bewusst entschieden, als ich dieses Angebot bekommen habe, dass es eine tolle Chance ist und dass ich die gerne wahrnehmen möchte. Und dann hat mein Partner gesagt, ja, dann organisieren wir eben, dass ich bestimmte Sachen abnehme und wir unser Gemeinschaftsleben eben nicht im klassischen Modell organisieren, beziehungsweise ist es ja klassischerweise so, dass einer in Teilzeit arbeitet und bei uns ist es eben tatsächlich einfach mein Partner. Und das hilft mir natürlich auch sehr, sehr viel, ne? Und trotzdem möchte ich nochmal sagen, dieses eigenverantwortliche Arbeiten führt eben auch dazu, dass ich möchte trotzdem Zeit haben mit meinen Kindern. Ich möchte Zeit mit meiner Familie haben. Und das organisiere ich so, dass ich bis so circa um 5 arbeite und danach mache ich erstmal Pause und dann ist wirklich Familienzeit bei uns, ne? Es ist bei uns Tradition, dass wir zusammen essen, uns vom Tag erzählen. Wir sitzen da echt richtig lange und erzählen uns von Details. Wir haben so viel Spaß. Das sind so wertvolle Stunden. Und dann gehen die Kinder ins Bett und dann ist es eben so, dass ich mich immer wieder auch nochmal an den Rechner setze, weil noch bestimmte Sachen zu erledigen sind. Und das ist für mich ein Prinzip, was sehr, sehr gut funktioniert, weil ich eben auch abends nochmal so einen richtigen Schub bekomme, da bin ich nochmal richtig gut drauf und kann nochmal Sachen wegarbeiten. Das funktioniert natürlich nicht für alle, ne? Aber für mich ist das ein Prinzip, was sehr, sehr gut funktioniert.
Wie sorgst du für deine Sichtbarkeit als Agenturchefin auch? Oder möchtest du das überhaupt? Wir reden ja auch über Sichtbarkeit von weiblichen CEOs, die du ja nun mal auch bist. Was ist dir da wichtig, was nach außen im LinkedIn-Netzwerk, in der PR-Branche ist ja auch üblich, dass man in diesen PR-Magazinen auftaucht mit diversen Meldungen. Gehst du das sehr strategisch an für dich auch?
Genau. Da sind wir bei einem ganz wichtigen Thema, weil ich eine klassische Frau bin. Ich wollte das nicht unbedingt. Ich wollte nicht in der ersten Reihe stehen und zu bestimmten Themen sprechen und immer mit meinem Beispiel arbeiten müssen. Es wurde aber relativ schnell klar, dass wenn ich beispielsweise, und das ist eins der wichtigsten Themen, für die ich laut werden wollte, das Thema Chancengerechtigkeit ist, dann kann ich das nicht einfach nur im Hintergrund tun, sondern dann muss ich als Beispiel da draußen stehen und sagen, wie das gehen kann und dass es gehen kann. Und auch natürlich als Agenturchefin macht es total Sinn, dass man präsent ist, um bestimmte Themen voranzutreiben. Aber ich sag gleich vorneweg, das war nicht was, was ich unbedingt auf meiner Wunschliste hatte. Und ich habe mich da aber natürlich beraten lassen. Wir haben da hervorragende Leute, die genau das ja den ganzen Tag tun, Menschen positionieren oder Themen positionieren oder eben Unternehmen positionieren. Und die haben mir ganz viel Sicherheit gegeben, weil es eben bestimmte Übungen, die man machen kann, gibt, weil es Trainings gibt, weil man weiß, okay, mit diesen Themen fühle ich mich wohl. Wir haben die so ausgearbeitet, ich habe da so viel Hintergrundwissen, damit kann ich nach draußen gehen. Und als ich diese Sicherheit erlangt hatte, zumindest in irgendeiner Form, so dass jetzt gesagt wurde oder dass ich sagen konnte, ich mache jetzt diesen Schritt, dann habe ich auch losgelegt und angefangen, mich mit den Themen zu positionieren, die mir wichtig sind. Und das eine ist eben Chancengerechtigkeit und das andere Thema ist Transformation und Konfliktfähigkeit. Und das sind Themen, die ich inzwischen natürlich nach draußen vertrete. Ob man jetzt immer in sämtlichen PR-Magazinen sichtbar sein muss, natürlich ist das wichtig, dass bestimmte Meldungen über KundInnen und so weiter rausgehen. Aber auch da bin ich eine Freundin, ich habe halt einen Experten oder eine Expertin für einen Themenkomplex. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Healthcare-Industrie. Dann muss nicht ich mich dort präsentieren, sondern dann sollte natürlich die Person, die bei uns das Thema leitet, sich dort positionieren. Aber wenn es um diese übergeordneten Themen geht, ne, letztens gerade einen Artikel mit einer Kundin zusammen gemacht, da ging es um Transformation, das ist eben mein Thema und dann bin ich natürlich auch in den Medien präsent.
Und hast du gemerkt, dass das was mit dir macht? Also du hast ja erst gesagt, ich bin die klassische Frau, die gar nicht so in der Öffentlichkeit stehen will. Und jetzt sieht man ja schon, also dass wenn man dann was postet, dann gibt's Reaktionen, dann geht man da in eine Diskussion, man wird sichtbarer, man wird lauter. Hast du schon so eine Transformation bei dir gemerkt?
Absolut, absolut. Ne? Also es war, wie gesagt, kein einfacher Weg für mich, weil ich eben viel von mir überwinden musste, weil ich sehr dann daran überlege, ne? Das ist so ein es ist tatsächlich ein Klassiker, dass das zerlegt wird in meinem Kopf. Ist das interessant genug? Sind da genug wirkliche Fakten drin? Wie kann ich reagieren, wenn dieses Kommentar kommt oder jener Kommentar kommt? Also spielen sich ganz viele Sachen ab und das tut es immer noch und das tut es vor jedem einzelnen Posting in mir. Also ich muss da wirklich, ich habe da stark mit mir gearbeitet. Am Anfang hat das halt sehr lange gedauert. Ne? Da musste ich das schreiben, da musste ich das liegen lassen, da musste ich das nochmal gegenlesen lassen, ne? Nochmal Feedback entgegennehmen. Mhm. Das hat sehr lange gedauert. Inzwischen ist das viel besser geworden. Und dieser Prozess, der hat sich auf jeden Fall durchzogen. Ne? Also das ist eine Aufgabe von vielen während meines Tages. Und es gehört einfach inzwischen dazu. Nichtsdestotrotz ist es jedes Mal so ein kurzer Moment, bevor ich irgendwas poste und sichtbar werde, wo ich denke, ach, okay, doch, ich habe das richtig gemacht, los geht's. Das sind Themen, die mir wichtig sind. Oder ich gehe auf ein Podium. Auch da bereite ich mich intensiv drauf vor. Ich habe da eben, wie gesagt, Leute, die mit mir auch nochmal Sachen sparen. Das ist mir total wichtig, weil mir das wieder Sicherheit gibt und dann kann ich auch sichtbar sein. Solange ich diese Sicherheit habe, das ist was, damit bin ich zufrieden und ich erlaube mir, damit zufrieden zu sein, dann kann ich damit nach draußen gehen. Und ich glaube, das ist was ich häufig sehe, dass Frauen da so eine Hürde haben und diesen einen Schritt, diesen letzten Schritt Mut, Überwindung zu schaffen. Aber wenn sie es dann machen, dann ist es ein fortlaufendes Lernen und es wird immer und immer und immer besser. Es wird immer einfacher.
Kennst du den Instagram-Account von Markus Söder? Kennst du?
Ich möchte sagen nein, aber doch.
Ich habe vor kurzem, weil ich das gerne dann Frauen mitgeben möchte, ich habe vor kurzem, der hat ja jetzt so ein Format, wo er so, keine Ahnung, ein, zwei Fragen beantwortet mit einem Selbstbewusstsein. Ja. Und das ist dann, wo ich so auch nach draußen immer sage, einfach, man muss es ja nicht 100%, aber sich so 3 Scheiben abschneiden, das ist schon...
Das ist
auf total, der Ebene wirklich beeindruckend, ja, muss man sagen.
Das ist so total spannend und das sieht man auch bei Bewerberinnen und bei Bewerbern. Es gibt vielleicht 10 Kriterien, die erfüllt werden können. So, ein Mann hat vielleicht 4 Kriterien, die er erfüllt und ist damit bestens ausgerüstet, um diesen Job zu übernehmen. Eine Frau hat 8 der 10 Kriterien und sagt noch, naja, ich erfülle nicht alle Kriterien. Und das ist wirklich... ein deutlicher Unterschied zwischen Frauen und Männern. Und wie gesagt, ich sage nicht, dass alle Frauen so sind und dass alle Männer so sind, aber das sieht man sehr häufig.
Woran glaubst du, liegt das? Weil das ist ja so ein Punkt, den hörst du ganz oft bei diesem Thema Chancengleichheit. Und dann sagt man den Frauen immer, ja, ihr müsst halt da mal ein bisschen mehr. Aber aber ist falsches Wort dazu. Es muss ja was Intrinsisches sein, dass die so kritisch mit sich sind. Was glaubst du, ist das?
Ich glaube, ganz viel hat tatsächlich mit Sozialisierung zu tun, also wirklich auch mit Historie und der Unterdrückung von Frauen beziehungsweise der Einordnung von Frauen, weil die Machtverhältnisse bei Männern lagen. Das ist viel, was da immer noch in uns lebt und warum Frauen eher dazu neigen, ihre Fähigkeiten und Leistungen als normal zu betrachten oder eben vielleicht auch nicht ganz ausreichend eher herunterzuspielen. Das ist ja ein Syndrom, das nennt sich Hochstapler- oder Imposter-Syndrom, von dem eben ganz häufig Frauen betroffen sind. Und ich glaube, dass das was eben mit unserer Sozialisierung zu tun hat. Und es hat auch was, also jetzt in der neueren Zeit dann natürlich damit zu tun, dass man sich auch unglaublich angreifbar macht als Frau, weil man eben nicht als die Norm gilt, sondern immer so ein bisschen eine Einzelperson ist. Das sieht man auch ganz häufig, wenn Frauen in Führungspositionen, in hohe Führungspositionen gehen, dann wird halt da so richtig der Scheinwerfer drauf gelegt, obwohl das keine andere Situation ist, als wenn ein Mann dorthin gehen würde. Wenn dann die Frau aber geht, wird da so viel drüber geredet, auch in den Medien beispielsweise, dass man das Gefühl bekommt, oh, die Frauen, die machen viel häufiger den Weg wieder zurück aus dem Unternehmen, was gar nicht so ist und einfach nur so erscheint, weshalb ich Frauen durchaus auch verstehen kann, die sagen, mir ist das halt alles, da wird immer nur der Scheinwerfer draufgelegt und wenn ich eben die Führungskraft bin, die Mutter ist, dann werde ich halt auch nach meinen Kindern gefragt oder wie ich das alles wuppe. Ich werde häufig auf Äußerlichkeiten reduziert. Wirklich, ich kann Frauen verstehen, warum sie sagen, nee, das möchte ich nicht. Ganz zu schweigen von all dem Hate Speech und der Hetze, den wir im Internet erleben, mit Kommentaren, die weit unter der Gürtellinie sind. Also von daher kann ich das verstehen aus historischer Sicht und auch, warum man das heute vielleicht nicht tun will. Aber es führt trotzdem keinen Weg daran vorbei, dass wir daran arbeiten müssen.
Sichtbarer werden und vor allen Dingen überhaupt erstmal weibliche Führungskraft werden. Wir reden gleich noch über das Thema Positionierung von weiblichen CEOs, weil es ja auch dein Steckenpferd ist. Ganz kurz nochmal, Female Leadership, du bist eine weibliche Führungskraft. Sollten Unternehmen mehr Frauen einstellen? Und wenn ja, warum? Also mehr Frauen als Führungskräfte?
Also ja, auf jeden Fall. Sollten dort mehr Frauen sein, weil ich, ne, das ist ja so ein Evergreen an Frage, ich finde die Antwort recht simpel. Genauso wie die Welt nicht nur aus Männern besteht, sollten Unternehmen nicht ausschließlich von Männern geführt werden. Weshalb ich eben glaube, dass es gleichermaßen Männer und Frauen in Führungsrollen geben sollte. Das ist gar nicht mal nur die Frage, also ne, da geht es nicht um die Frage, wer jetzt die bessere Führungskraft ist, sondern das hat was tatsächlich mit Sichtbarkeit zu tun. Wenn ich die sehe, dann werde ich auch mehr Frauen sehen, die sich bewerben und dann werde ich auch qualifizierte Personen dort draus finden. Ich glaube auch, dass im Moment relativ viele Rollen Frauen zugeschrieben werden oder nur spezifische Rollen auf Frauen zugeschnitten werden. So, es gibt eben sowas wie beispielsweise der HR-Bereich, der wird Frauen immer zugetraut. Im Finanzbereich ist das jetzt nicht immer so. Also von daher würde so ein Blick von Unternehmen auf die zu bewältigenden Herausforderungen, die da vor uns liegen in modernen Unternehmenskulturen, würde tatsächlich ein frischer Wind oder eine andere Perspektive auch sehr, sehr gut tun und nicht mit dem klassisch-konservativen weiter so gearbeitet werden. Und deswegen, um das zu bekommen, sollten Frauen auf jeden Fall mehr in Führungspositionen besetzt werden.
Als Agentur guckt ihr ja auch viel in die Unternehmen rein. Was ist so dein Eindruck? Ihr arbeitet ja auch für verschiedene Branchen. Ist es gerade eine gute Entwicklung, was die Förderung von weiblichen Führungskräften angeht? Hast du das Gefühl, es gibt wieder so eine Rückschrittwelle, nachdem da alle ganz positiv waren?
Gute Frage und berechtigte Frage. Es ist so, wir sehen ganz viele großartige Unternehmen, die wirklich viel dafür tun, dass Diversität in Unternehmen vorangetrieben wird. Und das finde ich toll und das finde ich unterstützenswürdig. Du sprichst aber auch an, und auch das sieht man in Unternehmen, dass es durchaus auch wieder Rückschritte gibt. Das sieht man ja auch beispielsweise, ne, bei flexiblen Arbeitsmodellen, die eine Grundlage dafür sind, dass Frauen in Teilzeit bestimmte Rollen ausüben können, dass dort wieder zurückgeordert wird, was ganz viel damit zu tun hat, dass eben noch zu viele männliche Führungskräfte da sind, die eben dieses Vertrauen auch nicht haben. Im Moment bin ich noch so ein bisschen ambivalent. Ich sehe noch zu viel Positives und zu viele gute Initiativen, als dass ich schon im Großen daran glaube, dass das komplett zurückgeschraubt wird.
Jetzt hast du eben von so einer Formulierung benutzt, wenn es mehr weibliche Führungskräfte gibt, dann gibt es nicht mehr so dieses Weiter-so, dieses Konservative, sondern dann gibt es einen frischen Wind. Jetzt kann man ja sagen, bei euch, bei BCW, ihr seid ja sehr konsequent einen frischeren, anderen Weg gegangen. Was beobachtest du denn, wie leicht fällt es denn Frauen, und ihr seid ein, also Mann-Frau-Team, das da wohl auf Augenhöhe gut arbeitet, was beobachtest du denn, wie gut funktioniert das, wenn dann Mauern weggesprengt werden sollen, neue Wege gegangen werden sollen?
Ganz ehrlich, da sind wir voll im Bereich Transformationskommunikation.
Ja, stimmt, im Steckenpferd.
Genau, richtig. Das ist nicht einfach. Also man muss sich schon klar sein, jemand, der sich nicht verändern möchte, der ein absoluter Kritiker ist, den werde ich nicht dahin bewegen, dass dieser frische Wind weht, sondern der wird eher versuchen, einen klassisch hierarchischen Stil zu behalten, die eigene Position zu festigen und den Rest auf Abstand zu halten. Das heißt, was es dort braucht, ist eben Menschen, die Transformationswillen haben und diesen auch konsequent umsetzen. Das heißt also tatsächlich UnterstützerInnen finden, dann mit denen daran arbeiten, immer mehr Leute damit reinziehen, konsequent darüber kommunizieren, warum das nötig ist, was das Bessere daran ist. Man wird da nicht alle mitnehmen, aber man erreicht damit relativ viel. Aber man braucht eben diese Unterstützung von zum Beispiel der Führungsebene, die ist ganz zwingend notwendig. Und das ist auch häufig der Punkt, wo ja Agenturen dazu geholt werden, dass von außen eben beispielsweise dieser Blick eingebracht wird, dass da eine Veränderung notwendig ist und dass wir vielleicht auch so dieser Teufel sind, der dort all die Sachen raussucht, die eben nicht so weitergehen können, und dann den Finger in die Wunde legen und sagen, nee, wir müssen uns da in die Richtung bewegen, wenn es eben gerade schwierige und verfahrene Situationen gibt. Aber wir werden nicht Menschen einfach dahin bewegen, die völlig transformationsresistent sind. Da braucht es schon wirklich gute Leute, die den Willen haben, dort was zu bewegen. Und man staunt manchmal, wie viel es hilft, eine so eine Person zu haben und dann für bestimmtes Bewusstsein zu sorgen. Das zieht schon auch recht viele Menschen mit.
Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, dass alle so eine Sehnsucht haben nach früher war es schöner. Also aktuell so. Hätten wir vor 2 Jahren gesprochen, wäre es irgendwie anders gewesen. Aktuell ist dieser ganze Wandel und Transformation, führt auch dazu, dass das irgendwie wieder Personen hervorbringt, die sagen, so wie wir das früher gemacht haben, das scheint ja wohl doch der bessere Weg zu sein. Weil sieht man ja, was hier diese ganzen Transformationsprozesse bewirken. Alle sind nur noch unsicher, alles ist chaotisch. Wir haben ja noch gar kein, vielleicht haben wir ein Zukunftsbild, wo wir hinwollen, aber Erfolge haben wir noch nicht eingesammelt, die Wirtschaft liegt am Boden, ich könnte dir jetzt noch so ein Bild aufbauen. Und ich merke das ja an mir selber, das ist ja noch das Gefährliche daran, dass man dann, obwohl man so auf der Transformationsseite steht, irgendwie denkt, oh, es ist aber auch gerade wirklich chaotisch irgendwie. Jetzt sagt selbst der Wirtschaftsminister schon, dass es nicht gut ist. Und der Finanzminister, dass es peinlich ist. Oh. Du bist ja jetzt die PR-Expertin. Ich versuche dann auch immer zu denken, was daran ist Lobbyismus? Was wird von wem hier beeinflusst? Wie auf dem rechten Pfad bleiben?
Ja, also ich glaube, ja, super. Das ist eine wirklich
Transformationspfad.
Also mal vorneweg, wir werden diese Veränderungen nicht aufhalten. Es gibt einfach auf der globalen Ebene so viele Entwicklungen, denen wir begegnen müssen. So. Und das heißt, nur weil früher alles besser war, und es gab durchaus Phasen, in denen bestimmte Handlungen eben der Situation angepasst besser gewesen sind, als sie heute vielleicht funktionieren würden. Also von daher, es ist okay anzuerkennen, dass früher Dinge funktioniert haben. Und auf der anderen Seite ist es auch für uns okay anzuerkennen, dass wir in unsicheren Zeiten leben und dass wir vielleicht eigentlich grundsätzlich auf der Transformationsseite stehen, aber dass das anstrengend ist und dass das wirklich manchmal wehtut und dass das schwierig ist, ne? Und dass wir auch einfach manchmal keinen Bock haben, sondern ich möchte einfach mal 3 Tage hintereinander weg das Gefühl haben, es läuft alles so, wie es immer gelaufen ist. Und das erstmal schon mal anzuerkennen, dass das so ist, würde uns weiterhelfen. Es würde uns auch weiterhelfen, gegenseitig Perspektiven zu wechseln und eben sich zu überlegen, da ist jetzt eine Person, die sowas sagt wie, früher ist alles besser gewesen. Es gibt bestimmte Gründe, warum diese Person das macht. Also nicht immer automatisch auf Anti-Haltung gehen und dagegen argumentieren, sondern wenn wir für die Zukunft arbeiten wollen, dann müssen wir uns gegenseitig zuhören. Wir müssen die gegenseitigen Perspektiven verstehen. Wir müssen nicht einer Meinung sein immer. Aber nur wenn wir das machen, sind wir in der Lage, Konsens zu finden. Was im Moment passiert ist, es hauen und stechen alle auf sich gegenseitig ein. Und damit kommen wir in Stillstand. Und das ist auch das größte Problem, was wir im Moment haben. Es gibt eben unterschiedliche Meinungen und Splittergruppen und alle schreien laut. Dann gibt es eine andere Gruppe, die arbeitet konträr dagegen. Und es ist auch nicht okay, dann zu sagen, ja, so ein Teil von der anderen Seite kann ich verstehen. Die Argumentation, da haben sie eigentlich recht. Und nochmal die eigene Meinung zu überprüfen. Also wenn wir insgesamt wieder konfliktfreudiger werden und uns darüber austauschen, glaube ich auch grundsätzlich, das ist natürlich jetzt, ne, ist ein kleiner Teil, ich weiß, dass Wirtschaft und so weiter und Politik auch an ganz vielen anderen Sachen hängt, aber das wäre ein Teil, der uns dabei helfen würde, dieses Gefühl von Unsicherheit, Stillstand und es ist alles schlecht, dem zu begegnen und daraus was Besseres zu machen.
Danke für diese Einschätzung. Wir machen jetzt mal einen harten Cut und sprechen über das Thema Positionierung von weiblichen CEOs, weil das ja auch ein sehr spannendes Thema ist für das Thema Sichtbarkeit, Rhetorik, weibliche Rhetorik. Und ich bin ja in diesem Podcast immer auch auf der Suche danach, was sind so die ExpertInnen-Meinungen dazu, was ist eine weibliche Rhetorik? Du hast vorhin schon so ein paar Unterschiede zwischen Frau und Mann angedeutet. Jetzt bist du ja Medientrainerin, gibst Trainings sowohl, also ich glaube, du magst ein bisschen mehr Frauen trainieren, aber auch schon Männer und ihr habt ja wiederum in der Agentur natürlich auch den Austausch. Gibt's Unterschiede in dem Training auch, also dass ihr schon rein, wie ihr an die ganze Konzeption rangeht und das, was dann geschult wird, dass das schon unterschiedlich ist.
Mhm. Also du hast recht, also ich trainiere weibliche und männliche CEOs, aber da mir grundsätzlich dieses Thema, hey Frauen, ne, wir gehen diesen Schritt voraus, wir machen noch diesen einen Schritt mehr, dieses, ihr braucht nur noch das Quäntchen, um fähig zu werden, noch sichtbarer zu sein, deswegen mag ich das grundsätzlich ein bisschen. Ein ganz klein wenig mehr. Aber was die Trainingsinhalte angeht, gibt es gar nicht so große Unterschiede. Was daran liegt, dass Journalisten und Journalistinnen, mit denen wir ja für die Medientrainings sind, ne, so die CEOs müssen dann ja den Journalisten und Journalistinnen begegnen, die machen keinen Unterschied, ob da jetzt ein Mann oder eine Frau vor ihnen sitzt. Also zumindest inhaltlicher Natur. Also da werden genauso harte Fragen zum Business gestellt, ne, egal ob das eine Frau oder ein Mann ist. Und wenn wir eine Frau auf ein Interview vorbereiten, geht es trotzdem eben häufig auch um Themen wie Bekleidungsfrage. Also wie kleidet man sich zu so einem Termin? Weil bei Frauen achtet man viel stärker auf diese Äußerlichkeiten. Wie oft liest man noch die Frau im immer roten Ensemble oder was auch immer? Dem muss man sich klar sein. Es ist einfach eine Bewusstseinsfrage. Und außerdem geht es natürlich auch noch viel mehr um Stimme und Haltung, weil Frauen eben per se dann als weicher gelten oder die kann man dann schneller in eine andere Richtung lenken. Oder man sieht dann auch, also die Journalisten und Journalistinnen sind ja auch darauf trainiert, zu erkennen, oh, jetzt ist sie gestresst, dann kann ich dort vielleicht gleich eine richtig gute Schlagzeile abfassen. Von daher sind das Themen, an denen wir viel stärker arbeiten. Und natürlich muss man sich auch klar darüber sein, dass weltweit 80% der Wirtschaftsjournalisten immer noch Männer sind. Also weibliche Führungskräfte müssen sich darauf einstellen, dass sie in der Realität auf einen Mann treffen werden und vielleicht eben ruppiger oder anders befragt werden oder was sie als härter empfinden würden, was nicht per se so ist. Es gibt genug Journalistinnen, wenn man das liest, da merkt man keinen Unterschied. Wir sagen auch eher, dass das, also klar heißt das Medientraining, es ist aber eigentlich eher ein Coaching, weil es nicht darum geht, eine Verhaltensweise anzutrainieren, die dann irgendwie künstlich wirkt. Unsere Aufgabe ist es, die Persönlichkeit anzuerkennen und der Führungskraft durch eben Tipps und Tricks, aber auch dadurch, dass wir zum Beispiel die Interviewsituation nachstellen, dass es eben diese Sicherheit gibt, von der ich vorhin gesprochen habe, die ich ja auch selber erst brauchte, weil ich dann schon mal in dieser Situation gewesen bin. Ich habe mich darauf eingestellt, ich weiß, was da passiert, oder wie ich mir gerade meine Haltung verändere oder eben häufig mir eine Haarsträhne hinter das Ohr stecke oder irgendwas. Das habe ich vorher schon mal gesehen auf der Kamera, da habe ich vorher trainiert für. Das heißt, es gibt mir Sicherheit und damit kann ich viel offener auf sowas losgehen und werden sich Männer eben häufig hinstellen und einfach mal irgendwas sagen, hatten wir gerade, wollen Frauen viel vorbereiteter sein und genau das machen wir in diesen Trainings.
Und als du eben so beschrieben hast, Äußerlichkeiten, Kleidungsstil, wie beratet ihr? Wie weiblich soll man sein? Also es gab ja mal eine Zeit, wo alle irgendwie Hosenanzug und kurze Hosen. Jetzt sieht man schon sehr viele bunte Kleider. Sagt ihr Weiblichkeit betonen? Kommt es dann wieder ganz individuell drauf an? Branchethema, Thema der Pressekonferenz?
Ja, das ist tatsächlich, ich habe es dir ja vorhin schon versprochen, von mir gibt es meistens nicht ein Ja oder Nein. Was bei der Positionierung von CEOs und Führungskräften ganz wichtig ist, ist, dass es authentisch ist. Und man wird nicht eine Frau, die sonst keine bunte Kleidung anzieht und sich darin eher fühlt, wie das Scheinwerferlicht ist auf mich gerichtet, der kann ich nicht anraten, jetzt, weil es Mode ist, einen bunten Blazer anzuziehen. Manchmal hat das eben auch was damit zu tun, was für Gedanken in meinem Kopf unterwegs sind. Also wenn ich jetzt auf einen Wirtschaftsjournalisten treffe, dann möchte ich, dass der mich als knallhart und faktenorientiert und nur an der Wirtschaftlichkeit meines Unternehmens bemisst. Dann möchte ich nicht, dass das abgelenkt wird von roten Lippenstift oder irgendwas Bunten an mir. Deswegen entscheide ich mich für den grauen Pullover oder was auch immer. Es gibt aber auch durchaus Frauen, die damit eben spielen und gerade sagen, nee, das ist meine Stärke. Das ist, macht deutlich, ich bin hier und ich habe was zu sagen. Und zu den Frauen passt das tatsächlich. Und denen würden wir auch immer empfehlen. Und deswegen ist es so wichtig, dass man in diesem Coaching, in diesem Training ganz viel Zeit auch miteinander verbringt, um genau das rauszuarbeiten.
Weil ich weiß nicht, wie du das im internationalen Vergleich siehst, weil wenn ich jetzt zum Beispiel amerikanische Frauen sehe, die sind ja, die haben dann die Haare geföhnt und die Röcke an. Ich finde das super. Also das, oder die Französinnen, Also du siehst ja schon im internationalen Vergleich, da tun wir uns ja eh so ein bisschen schwerer. Und man muss ja jetzt auch sagen, ich könnte jetzt dir keinen männlichen CEO sagen, ein paar gibt's vielleicht, bei denen ja dann genauso auf Äußerlichkeiten geachtet wird, wenn sie denn mal ins Auge springen. Das tun sie halt bei den vielen Ingenieuren irgendwie nicht, die wir haben. Aber wenn es da ist, würde wahrscheinlich auch drüber gesprochen werden.
Genau, man muss sich halt klar sein, dass man sich damit in eine Situation bringt, in der man auffällig ist. Damit kann man spielen. Man muss es aber nicht. Und darüber muss ich mir einfach klar sein. Wenn ich auf einer Veranstaltung, letztens wieder auf einer Veranstaltung gewesen, hanseatisch, und habe mich bewusst dafür entschlossen, einen pinken Blazer anzuziehen, weil ich wollte, hallo, hier bin ich. Ihr könnt mit mir reden. Ich bin hier, ich bin offen für Gespräche und ich habe was zu sagen. Und genau so ist das auch passiert. Ich war eben schon mal alleine dadurch, dass ich die Einzige mit einer bunten Farbe war, diejenige, die halt häufig irgendwas gefragt wurde oder eben der gesagt wurde, Mensch, du fällst ja gleich auf. Und damit hatte man schon einen Einstieg in Gespräch. Man kann damit spielen. Und Männer, ja, die haben es natürlich auch nicht leicht. Kann man ja, also natürlich würde ein Mann mutmaßlich auch darauf angesprochen werden, wenn er einen rosafarbenen Hosenanzug anzieht. Ich weiß nicht, ob die Männer sich das vielleicht nicht trauen. Kann sein.
Und wenn ihr eine sehr junge weibliche CEO habt, das ist ja dann auch immer so ein Thema, ne? Die ist so jung, die ist so gut aussehend, die ist, ich weiß nicht, was dann alles gesagt wird. Wenn ihr dann mit denen so ins Coaching-Gespräch geht, wird sowas dann auch alles besprochen? Was kann man machen? Muss man dann auch irgendwie am Äußeren nochmal schrauben? Spielt man dann mit diesem jungen Thema? Oder sagt man auch, naja, in 5 Jahren ist sie dann halt nicht mehr jung. Und dann ist die Zeit, dann hat dann auch irgendwie ihre Arbeit geleistet.
Ja, auch da ist es wirklich typabhängig, ne? Wie die Person so ist. Also ob sie jetzt tatsächlich auch sehr jung wirkt und sich das auch so annimmt als, oh, ich könnte rüberkommen, wie ich bin jung und habe vielleicht noch gar keine Berechtigung, hier zu sein. Oder ob es eben eine Person ist mit, ja, ich bin jung und ich habe aber trotzdem ganz viel zu sagen und ich bin laut und stehe für meine Themen. Dann kann man da auch bestimmte Bemerkungen zu machen oder bestimmte Messages zu einflechten, wenn man das eben wichtig findet. Es ist halt einfach nur wichtig, dass man genau diesen schmalen Grat findet. Was passt zu mir, ne? Und was ist mit meiner Person tatsächlich authentisch? Es ist ja auch ganz häufig so, um mal noch ein anderes Thema zu nennen, so diese Frage, gibt man jemanden jetzt ein Tipp, sich mit Frauenthemen nach außen zu positionieren. Das ist genau das Gleiche, natürlich nicht auf Äußerlichkeiten oder aufs Alter reduziert, aber ne, es gibt Frauen, die wollen über bestimmte Frauenthemen reden, weil ihnen das wichtig ist, weil sie das Thema setzen wollen. Und dann passt das auch zu ihnen. Ne? Ich wollte das. Ich war und bin jung. So, ich trage sehr gerne bunte Sachen und ich möchte unbedingt was zu Frauen sagen. Und das passt zu mir und deswegen stelle ich das nach außen. Und dann gibt es aber auch Frauen, die sagen, dass es ein Unding ist, dass überhaupt über Frauenthemen geredet werden muss, weil es eigentlich eine totale Selbstverständlichkeit sein sollte. Und wenn man heute über sowas redet, dann schmälert man die Leistung des weiblichen Geschlechts. Und bei dieser Perspektive, die diese Person, diese Frau vertritt, da würde man niemals darauf drängen, dass sie irgendein Frauenthema setzt, weil es ist einfach nur wichtig, dass Frauen sichtbar sind und es ist weniger wichtig, wie sie oder mit was sie sichtbar sind. Wichtig sind die starken Themen, die sie setzen und man sieht, da ist eine Frau, die positioniert sich mit starken Themen.
Das also verstehe ich aus fachlicher Sicht. Jetzt kommen wir mal an den Anfang unseres Gesprächs zurück, wo du mit deiner Haltung gesagt hast, ich bin eine weibliche CEO und ich bin auch da, um die Agenturwelt zu verändern mit meinen Themen aus meiner Erfahrung heraus. Wie beratet ihr, oder anders gefragt, wenn dann eine weibliche CEO und im DAX-Unternehmen haben wir derzeit nur eine Vorstandsvorsitzende, die am Anfang gar nicht über dieses Frauenthema sprechen wollte und das gibt sicherlich auch in abgestufteren Varianten, wo dann ja die Kommunikationsabteilung überlegen, was machen wir denn? Und die Frau eben sagt, ich möchte das nicht, ich möchte nicht die einzige Frau sein, ich möchte das nicht spielen. Aber ist es nicht auch eine verlorene Chance? Erstens, weil wir so viel mehr weibliche Führungskräfte brauchen, weil es auch ein Thema ist und weil sie ja dann als Vorbild geriert. Also so wie du es ja auch gesagt hast, ne? Du bist ja dann ein Vorbild, du redest über die Themen. Man guckt auf dich. Also all die Frauen gucken halt dahin. Und eigentlich wünsche ich mir, dass diejenige sagt, wie ihr Leben ist. Und das meine ich gar nicht. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass dann Frauen so denken, warum werde ich denn gefragt, wie ich Vereinbarkeit hinkriege? Wieso werde ich das immer gefragt? Ja, vielleicht auch gar nicht böse gemeint, sondern weil es mich interessiert. Wie schaffst du das? Wie kriegst du das hin? Wie stehst du deine Frau? Wie ist dein Führungsstil? Ist der anders oder nicht? Weiß ich nicht. Also, ne, das wird dann immer so, ja, ich gebe ich mal zur Diskussion.
Ja, absolut. Also ich verstehe total, was du meinst. Wobei da müssen wir halt auch einfach den Unterschied machen zwischen, ich bin eine CEO und ich stehe für ein Unternehmen. Ich bin die Top-Führungskraft des Unternehmens. Und wenn ich mich mit bestimmten Themen nicht wohlfühle, dann muss ich auch dazu nichts sagen. Ich kann trotzdem einfließen lassen, dass wir ein gutes Diversity-Konzept haben, dass wir schon viele Erfolge gefeiert haben in dem Bereich. Das schließt sich ja nicht aus. Wichtig ist einfach nur, dass an den Spitzen der Unternehmen deutlich wird, es gibt dort Frauen und die positionieren sich, die sind wirtschaftlich fit, die können die Unternehmen leiten und die können große Probleme bewältigen und die Unternehmen in die Zukunft führen. Das hat also gar nicht so sehr was damit zu tun, was das für ein Thema ist, also was das für ein Thema ist im Sinne von, sie müssen was zur Vereinbarkeit sagen. Es ist schön, wenn wir Frauen finden, die das machen, um genau diese Fragen, die du vorhin gerade gestellt hast, zu beantworten. Das ist aber tatsächlich auch eben eine Teilfrage von meiner Persönlichkeit und von meiner Privatperson, ob ich das machen möchte oder nicht. Ich verbinde das in meinem Bereich und natürlich würde ich mir genauso wie du wünschen, dass das noch viel mehr machen, weil nämlich dann eben wieder zur Folge kommt, es kommen mehr Frauen nach, ne, die sich das eben auch zutrauen. Aber das heißt nicht, dass jede von uns das machen muss. Und wie gesagt, es ist nach wie vor auch ein Thema, mit dem man sehr doll anstößt. Und wenn ich als CEO schon bestimmte andere Probleme habe, mit denen ich mich beschäftige, ist das vielleicht nicht ein Thema, mit dem ich mich dann an der Stelle gerade mit dem ich mich positionieren möchte, weil es eben wichtige andere Themen gibt, mit denen ich gerade mich beschäftigen muss oder die ich deutlicher nach außen streichen muss. Und wenn es sowieso nicht zu meiner Persönlichkeit passt, dann sowieso eben auch nicht. Dass man sich grundsätzlich wünschen würde, und das wäre so ein bisschen mein Wunsch für die Zukunft, ne, dass wir eben sehen, es gibt unterschiedliche Menschen, es gibt eben auch unter uns Frauen unterschiedliche Positionen und Meinungen und Haltungen, und es ist okay, dass die eine das macht und die andere das eben nicht.
Am Ende ist das, was du gesagt hast, je mehr es Frauen gibt, die sichtbar sind, desto weniger müssen wir darüber reden, warum sie da so besonders an dieser Stelle ist. Lass uns mal noch so ein, also wir sind uns einig, wir brauchen mehr weibliche Führungskräfte. Wir sind uns einig, die da sind, müssen sichtbar sein, egal ob mit dem Frauenthema oder mit ihren strategischen Themen, so wie du das ja auch machst. Ich hätte jetzt gerne noch so ein paar Tipps, wenn jetzt eine weibliche Führungskraft zuhört und verstanden hat, es macht Sinn, also das hat man ja auch aus jedem Punkt von dir rausgehört, sehr strategisch an das Thema zu gehen, zu überlegen, was passt zu mir, aber gleichzeitig auch, was sind die Themen, die das Unternehmen voranbringt, was sind so deine Tipps, wie gehe ich das an strategisch, wie muss ich mich vorbereiten auf solche Themen, wie finde ich meine Themen? Und dann natürlich auch, was sind meine, wie nenne ich es jetzt mal, Lautsprecher? Also welche Tools, wie regelmäßig sollte ich die nutzen?
Also es fängt damit an, dass man über sich nachdenken muss.
Ich hab's geahnt.
Was macht mich tatsächlich als Person aus? Ne? Wie kommuniziere ich? Bin ich eine Person, die eher rational und objektiv argumentiert, gehe ich eher auch emotional und leidenschaftlich an bestimmte Themen heran. Bin ich eher direkt oder bin ich eher indirekt? Stelle ich lieber Fragen oder sage ich was? Das sind so Sachen, die muss man einmal vorher für sich klären, weil das nachher meinen Kommunikationsstil beeinflusst. Themen sind halt häufig, da muss man sich gemeinschaftlich hinsetzen, wenn man für ein Unternehmen tätig ist. Also was sind die Themen des Unternehmens und welche Themen davon wollen wir setzen? Was kann ich besonders gut setzen mit mir jetzt als Führungskraft? Eben wenn ich jetzt nicht im Bereich Krisenkommunikation unterwegs wäre beispielsweise, dann wäre es halt schlecht, wenn ich für unsere Agentur das Thema Krisenkommunikation positioniere. Das ist zwar möglich, wird mir aber gegebenenfalls eben nicht so doll abgekauft, weil ich mich da eben beispielsweise nicht so richtig sicher fühle oder vielleicht irgendwelchen Quatsch erzähle. Das heißt, man arbeitet sich dann durch, sozusagen, was sind die wichtigsten Themen, die es grundsätzlich zu bearbeiten gibt und welche 3, 4 Themen kommen jetzt tatsächlich auch für mich in Frage, weil ich eine Haltung dazu mitbringe, weil ich eine Position habe, weil ich dazu was sagen kann, weil ich ganz viel Erfahrung habe. Also tatsächlich zu schauen, was zu mir als Typ am besten passt, weil wenn meine Persönlichkeit, meine Natürlichkeit und meine Authentizität im Vordergrund stehen, dann wird mir das auch deutlich besser abgenommen. Ne? Dann kann ich meine Botschaften viel besser positionieren. Und wenn ich das festgelegt habe, meine Themen und so die Art, wie ich kommunizieren möchte, dann fängt man an, Key Messages zu definieren. Also tatsächlich sich zu überlegen, was ist die Hauptaussage, die ich zu diesem Thema treffen möchte Und dann unterfüttern wir so eine Hauptaussage auch noch mit Fakten hintendran. Also, ne, was könnte diese Aussage stützen? Was für Belege kann ich dazu geben? Und dann entsteht am Ende so eine Art Messaging House, oder wir nennen das Messaging House, wo eben für die einzelnen Themen die jeweiligen Messages aufgeschrieben sind und man dann wie so Bulletproofs hat, die belegen, dass diese Message wirklich diese Message sein sollte. Und das kann man dann tatsächlich überall mit hinnehmen. Das adaptiert man dann halt nur für die jeweilige Situation. Also, ne, bin ich jetzt auf einem Vortrag oder einer Präsentation, dann überlege ich mir vorher, wer ist meine Zielgruppe, was hat die gerade für Sorgen, Ängste, Nöte, was wollen die eigentlich hören, was interessiert die? Und dann gucke ich, was in meinem Messaging-House, ne, welche Themen kann ich dort bearbeiten, wie kann ich das vielleicht nochmal anschärfen auf die zielgruppengerechte Aussage. Und dann habe ich eigentlich eine relativ gute Vorbereitung darauf, um ganz erfolgreich sichtbar zu sein.
Wie lange dauert sowas, das zu erarbeiten?
Das dauert jetzt nicht so ewig. Also wir machen so grundsätzliche Workshops am Anfang von Zusammenarbeiten für Sichtbarkeit. Die dauern so 4 Stunden. Da muss man eben überlegen, macht man ein Training dazu? Und das gibt's auch zwischen 4 und 8 Stunden. Und dann muss man noch dieses Messaging-House erarbeiten. Aber alles in allem mit durchsprechen und so weiter und so fort, könnte man damit in 2 Wochen durch sein.
Gibt es so Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, die musst du jetzt gar nicht selber beraten haben, wo du sagst, ah, das sind schon, die machen das schon super. Weil ich habe jetzt eben gedacht, ich glaube, man kann sich von dir ganz viel abgucken. Also jemand, der jetzt zuhört und sagt, ah, das finden das, dieses Strategische, das höre ich raus und ich gucke mir das mal an. Dann in dem Moment, wo ich den Podcast gehört habe und sehe, wie du kommunizierst, dann passt es in meinem Kopf gerade so gut zusammen, um so Role Model-mäßig zu lernen. Aber gibt es noch so Frauen, wo du sagst, die machen das super?
Also ich finde ja ganz großartig, wie unsere Bundesaußenministerin kommuniziert. Ich fand, also ein kleiner Schwenk, aber im Wahlkampf hat Annalena Baerbock auf dem Weg zu dieser Führungsposition, da war sie schon sehr laut und direkt und sie war auch mal provokant. Was man dann beobachten konnte, war, als sie das Amt angefangen hat, da wurde sie so ein bisschen zurückhaltend. Ne? Man hatte irgendwie manchmal den Eindruck, sie hatte Angst oder wird den Erwartungen nicht gerecht. Es gab ja auch sehr viel Einflüsse, ne? Da kann man auch sehen, was eben tatsächlich passiert mit Frauen, die wirklich sehr viel Druck bekommen. Und aber irgendwann ist sie wieder an einen Punkt gelangt, wo sie sich von diesem Druck befreit hat und wo sie wieder diese direkte Person wurde und wieder in ihren Kommunikationsstil zurückgefunden hat. Also das kann man sich tatsächlich ganz gut anschauen. Und ich finde, dass sie jetzt unglaublich gut und präsent ist.
Aber jetzt, ich will nicht immer aber sagen. Ich könnte mir vorstellen, es gibt ja sehr viele Stimmen, die ständig ihren Stil kritisieren. Wie berätst du Frauen, denen sowas auch passiert? Also die dann, ne, wie auch immer sie sich positioniert haben, dann immer noch kommt, nee, aber die Art zu sprechen ist blöd und wie sie läuft und wie sie guckt und was auch immer, ihre inhaltlichen Aussagen auch. Das ist ja bei Annalena Baerbock schon auch sehr krass. Also ich würde mal sagen, da gibt es dann einfach Lagerpositionen.
Genau.
Wie, ich gehe auch davon aus, dass sie gecoacht wird, um allein das aushalten zu können und diese Rolle wieder gefunden zu haben. Ich glaube nicht, dass sie das alleine, also würde ich jetzt mal vermuten. Wie berätst du dann in solchen Situationen? Was sind da deine Tipps, wenn ich mal in so einem richtigen Wind stehe?
Ja, tatsächlich sich treu zu bleiben. Also tatsächlich wieder auf diese Linie zu finden, was bin ich und was ist mir wichtig. Das kann durchaus dann heißen, dass ich bestimmte Adaptionen vornehme von der Art und Weise, wie ich das vorher gemacht habe. Aber im Grunde, im Großen und Ganzen kommen wir immer wieder darauf zurück, dass das zu mir passen muss und dass es authentisch sein muss. Das ist auch was heute relativ wenig oder wo es wenige Beispiele gibt. Heute ist alles so weichgespült. Und wenn man in so einem Wind steht, muss man eben wieder diesen Weg zurückfinden. Und das kann man auf unterschiedliche Arten und Weise machen. Es gibt Menschen, die sind stark genug, sich dann ganz auf sich zu besinnen und diesen Weg zu beschreiten. Aber wie du sagst, die meisten brauchen dafür Hilfe von außen. Da muss man eben mental sehr stark sein. Da muss man vielleicht nochmal unterschiedliche Sachen durchspielen. Und vielleicht manchmal hilft es auch tatsächlich nochmal so ganz von vorne anzufangen und sich zu überlegen, wo stehe ich gerade, wie kommuniziere ich, was finde ich eigentlich richtig gut, so, und dann nochmal das neu aufzusetzen. Man wird häufig dann rausfinden, dass es vieles gibt, was ich vorher schon mal gemacht habe, was ich trotzdem wichtig finde, und dann ist es ein Stärken des Rückens und dass das der Weg ist, mit dem ich kommunizieren will.
Wenn man sich solche CEO-Rankings anschaut, bei denen ja nun mal sehr viele Männer stattfinden, sieht man ja auch, dass noch Luft nach oben ist, was so die Kommunikation betrifft. Wenn, jetzt nehmen wir mal diesen Frau-Mann-Blick weg, generell, was wünschst du dir auch bei einer, ich nenne sie jetzt mal Führungskommunikation oder CEO-Kommunikation, egal ob Mann oder Frau, was sind da für dich noch für Stellschrauben, auch im internationalen Vergleich? Du warst ja auch international beschäftigt, du hast da, glaube ich, auch einen Blick dafür, was können wir Deutsche uns generell vielleicht noch abgucken, auch von den anderen Ländern, und wie können wir besser kommunizieren?
Ja, also ich glaube, das gilt für global, dass wenn CEOs ihre Rolle gefunden haben und ihren Stil, dann und das dann tatsächlich in der Lage sind, so zu vermitteln, wie sie sind, dann passt das tatsächlich auch. Also man punktet am meisten eben mit Persönlichkeit, Natürlichkeit und Authentizität. Am Ende geht es darum, dass wir Messages transportieren. Und da ist es ganz oft hinderlich, und das sieht man immer mal in den deutschen Rhetorik-Rankings, wenn man sich die anschaut, da wird mit Fremd- und Schlagwörtern hantiert. Ne? Da werden Adjektive verwendet, als gäbe es die im Sonderangebot. Da werden Fakten runtergerattert, als wenn da ein Oberlehrer vor uns steht. Was aber fehlt, sind so diese Einordnungen, diese persönlichen Anmerkungen, auch Erfahrungen, die man hat. Und das sieht man durchaus auch im internationalen Vergleich recht häufig. Aber eben auch da, wenn Menschen in der Lage sind, dieses Stück Persönlichkeit in ihre Rolle zu überführen, dann ist das auch eine gute Art von Kommunikation und dann ist es auch eine gute Art von Rhetorik, die man den Menschen dann eben abnimmt und wo dann Messages tatsächlich auch ankommen. Deswegen ist es auch so, ne, manchmal kommen ja auch Kunden oder Kundinnen zu uns und sagen, hier, den finde ich richtig gut vom Stil, ne, was kann ich denn jetzt machen? Ich möchte auch so sein. Und das ist was nicht funktioniert, weil jeder muss irgendwie seinen eigenen Weg finden. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Ich habe einen Kollegen, Martin, der gibt auch so Schreibtrainings und der macht dazu immer einen herrlichen Satz und sagt, versucht nicht Thomas Mann zu sein, wenn ihr nicht Thomas Mann seid. Und damit hat er einfach recht.
Und gerade bei dem Thema Persönlichkeit, da habe ich manchmal das Gefühl, als wäre es uns abtrainiert worden. Also das ist das, was ich meine mit so einem internationalen Vergleich. Du siehst halt die AmerikanerInnen, die machen das so von innen heraus und wurden vielleicht anders in der Schule ausgebildet oder sehen es häufiger. Und hier ist so ein bisschen so, als würde das stören oder als würde der DAX dann wackeln, wenn man irgendwie seinen Charakter auch mal ein bisschen rausbringt bei so einer Generalversammlung.
Genau, richtig. Also absolut, das ist das, ne, ich finde auch, es ist häufig halt auch eine sehr spezielle Art, mit der das gemacht wird, weil es eben nicht an der Persönlichkeit orientiert ist, sondern einfach nur, ich soll die und die Botschaft rüberbringen. Mhm. Und eben Aussagen auch einfach getroffen werden oder eben auch abgesichert sind, ne? Also rund um, das ist angreifbar, da könnte jemand kommen und sagen XY. Deswegen werden Aussagen wirklich weichgespült. Da steht am Ende nichts mehr drin, was mich unterscheidet von einem anderen Unternehmen. Und das macht es einfach, das macht es wirklich schlecht. Das sehen wir ganz viel in unserer täglichen Arbeit. Da fehlt immer häufiger der Mut, auch mal Gegenwind zu akzeptieren und auch auszuhalten. Wie gesagt, es ist okay, wenn es Konflikte gibt. Ich glaube ganz fest daran, dass Konflikte Innovation befördern. Mhm. Und das muss man aushalten können. Und authentische Menschen, ne, egal ob das jetzt Frauen oder Männer sind, die werden geschätzt. Mainstream, das kann jeder. Aktuelle Schlagworte aneinander rein, das kann auch jeder. Aber das Geheimnis von einer erfolgreichen CEO-Kommunikation ist es, sich wirklich an die Zielgruppe zu orientieren, authentisch zu sein, in eigenen Worten und mit eigenen Beispielen zu arbeiten, Perspektiven unterschiedlich auch einzunehmen und anzuerkennen, also auch wirklich zu sagen, ne, das erkenne ich an als Argument, meiner Meinung nach ist aber, oder ne, meiner Meinung nach möchte ich gerne ergänzen. Das gibt eine ganz andere Nähe und ein ganz anderes Gefühl von, ah, da kann ich jetzt aber zustimmen.
Heißt das, dass Frauen eigentlich gar nicht auf Männer gucken sollen, weil so gut ist es gar nicht, die öffentliche Kommunikation, sondern eher die Chance nutzen sollen, jetzt ihre eigene Geschichte zu schreiben, ihre eigene Persönlichkeit nach draußen zu stellen, vielleicht mal auf eine Frau zu schauen, die man gut findet, wo man sich was abschauen kann, aber dass man eher sagt, nee, hier ist noch viel weißes Blatt, was neu beschrieben werden kann in der CEO-Kommunikation?
Ja, würde ich absolut so unterschreiben, wobei ich auch da wieder die Hand reichen würde. Es gibt auch gute Männer, ne?
Also man kann kannst du auch ein Beispiel nennen. Ich hab dich vorhin ein Frauenbeispiel genannt. Dann sag mal, welchen Mann findest du gut?
Also ich kann jetzt nicht immer nur bei den Grünen bleiben. Das ist irgendwie so.
Ja, genau.
Aber ich finde auch die Kommunikation von dem Habeck nicht schlecht, aus dem Grund, den ich vorhin gerade benannt habe, anzuerkennen, dass es auch andere Argumente gibt, dass man aber eben eigene Positionen hat und eigene Themen hat, die man treiben will. Und auch einfach mal zu sagen, das ist schlecht gelaufen, finde ich eine gute Art von Kommunikationsstil tatsächlich, weil er sehr realistisch ist und so. Und natürlich hat, der hat total viel Spott und Häme gesteckt und hat trotzdem, ist er da beigeblieben und ist sich treu geblieben.
Und da, hier fände ich aber, also ich würde d'accord gehen, bin aber langsam, da erinnern wir uns an meine Transformationswahrnehmung, was für eine Zeit leben wir und was ändert sich alles, bin dann manchmal schon so von so einer kommunikationswissenschaftlichen Frage getrieben, wenn es demnächst Untersuchung gibt, wie erfolgreich ist seine Art von Kommunikation. Also das, was du eben auch gesagt hast, Streit, Konflikt, das bringt uns voran. Ja, oder eben doch nicht. Und müssen wir dann doch auf Markus Söder gucken und seine Art, die Dinge selbstbewusst durchzuwinken und sich zu denken, wird schon keiner die Fakten checken? Aber das müssen wir jetzt nicht diskutieren, das wollte ich jetzt nur.
Ja, das wäre ein ganz eigenes Feld. Irgendwann, natürlich, wenn ich einfach nur Argumente raushaue und alle sagen, ja, damit bin ich okay, dass das vielleicht irgendwelche Sachen sind, die sind nicht geprüft und so. Wenn unsere Gesellschaft sich in die Richtung entwickelt, müssen wir uns fragen, ist das die Gesellschaft, in der wir leben wollen? Aber das wäre ein ganz eigenes Thema. Gebe ich dir recht. Wäre natürlich spannend zu sehen.
Ja, und davon dann lernen, ne? Also ich finde, genau. Wir leben gerade in so einer Zeit, wo man so denkt, man war der Gute und werden die guten Methoden durch Böse, so ist die Waffe des Bösen, und das möchte ich jetzt nicht, möchte keine Namen wieder, keine Gesichter dazu nennen, sind die dann doch irgendwie schärfer oder verfangen sie halt mehr, was ja total gefährlich wäre und was sich Kommunikationsleute ja aber trotzdem anschauen müssen. Um dann zu sagen, okay, welches Schwert nutzen wir denn jetzt?
Genau, ich möchte jetzt auch an der Stelle nochmal sagen, ne, das heißt nicht, dass Markus Söder immer nur schlecht redet.
Nee.
Das ist natürlich nicht der Fall, ne? Der nimmt ja auch Leute mit seiner Art. Also es gibt ja jetzt nicht, wenn er gerade mal irgendwas raushaut und die Fakten ganz andere sind. Aber trotzdem passt er, ne, in seiner Form dort, wo er Politik macht. Und das ist an sich natürlich spannend, dass man vielleicht als eben Politiker oder Politikerin auch eine Aufgabe hat, eben faktenbasiert zu arbeiten. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber wie gesagt, das ist ja jetzt nicht an jeder Stelle der Fall. Der hat durchaus eben auch gute Ansätze, wie er kommuniziert, weil er eben seiner Zielgruppe sehr, sehr nahe kommt.
Ja, und auf professioneller Ebene dieses sehr früh Themen, also sehr früh im Sinne von am Morgen, wenn die Agenturen anfangen zu arbeiten, Themen setzen, fleißig sein. Also ich glaube, der kann einfach sehr, sehr, sehr viel wegschaffen. Und das macht es natürlich auch, macht dann seine Themen präsent. Also so wie ich vorhin schon gesagt habe, ne, ohne es sich Dinge anzunehmen allein. Man kann dann schon mal gucken und denken, und drüber nachdenken, was davon kann man vielleicht auch irgendwie sich abschneiden, ohne die moralischen Komponenten.
Das ist genau, man kann da ja durchaus ein bisschen sammeln, ne? Das fände ich ganz gut von der Seite und das fände ich ganz gut. Und dann kann man ein bisschen gucken, wo finde ich mich denn da? Ne? Also was wäre denn was ich für mich mitnehmen kann? Und da ist es besser, wenn man ganz breit guckt.
Apropos mitnehmen, damit kommen wir zum Ende dieses Podcasts mit zwei letzten Fragen. Was ist dir wichtig? Was sollen Frauen, die starten im Berufsleben, aber genauso ja auch Führungsfrauen, was sollen die mitnehmen? Was wünschst du dir, was die noch besser machen, wie sie ihre Chancen noch besser nutzen?
Ich würde mir wünschen, dass wir alle ein ganz kleines bisschen mehr Mut aufbringen, eben diesen Weg in die Sichtbarkeit zu schaffen, weil desto mehr sichtbar sind, hatten wir jetzt schon mehrfach, desto mehr wird das Normalität und dann müssen wir das nicht mehr in Frage stellen. Ne? Ich würde mir wünschen, in 20 Jahren irgendwie zurückzublicken und dann die Frage gestellt zu bekommen von den nachfolgenden Generationen. Gab es sowas wirklich mal? Also war wirklich so eine Zeit, wo man darüber nachdenken musste, ob das jetzt gerechtfertigt ist? Gab es da so wenig Frauen? Das fände ich ganz großartig und das können wir nur schaffen, indem wir mehr Sichtbarkeit ermöglichen. Da müssen wir Frauen selber ein bisschen was tun. Da gehören aber auch die Männer dazu, die gelegentlich vielleicht einen Schritt zur Seite machen oder uns helfen, auf die Bühne zu gelangen. Und da gehört eben auch ein Umfeld dazu, was uns unterstützt und Strukturen, die uns helfen, da weiterzukommen. Also es ist tatsächlich, ich weiß, es ist ein sehr großer Wunsch, weil er vieles umfasst, aber das ist was ich mir wirklich, wirklich wünschen würde.
Und damit hast du schon meine Frage beantwortet, wie bekommen wir mehr Rock auf der Bühne? Dann stelle ich eine andere letzte Frage. Was haben wir davon, wenn wir mehr Rock auf der Bühne haben, mehr Frauen? Was haben die Co-Chefs davon, die eine Agentur zusammen mit Frauen leiten?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir insgesamt mehr Zufriedenheit haben. Wir werden innovativer sein und kreativer und auf die Lösung, auf die Veränderung unserer Zeit bessere Lösungen finden. Weil das im Zusammenspiel, das ist wissenschaftlich bewiesen, im Zusammenspiel von den unterschiedlichen Geschlechtern entstehen Lösungen, die viel konsensfähiger sind. Das macht ja auch Sinn, ne? Desto mehr Leute beteiligt sind, unterschiedliche Perspektiven, dann ist auch die Möglichkeit, da einen guten Konsens daraus zu finden und alle Gruppen mitzunehmen. Und wenn mehr Rock auf der Bühne ist, glaube ich, sind wir alle im Endeffekt zufriedener miteinander.
Und damit hast du eine tolle Zukunftsvision kreiert, die du ja am Anfang auch schon aufgebaut hast. Dafür bist du ein tolles Role Model und Shootout an Björn Hasse, dein Co-Agenturchef, der wiederum dich ja auch empfohlen hat für diesen Podcast. Also vielen, vielen Dank und vielen Dank, dass ihr eine Agentur seid, die Lust macht darauf, in einer Agentur zu arbeiten. Die sind total wichtig und ich denke manchmal dran, wie das wäre, wenn es diese Agentur nicht gibt, die so eine großartige Arbeit leisten, nur weil alle zu erschöpft sind. Von daher habe ich vorhin ja schon gesagt, danke, dass ihr so eine Agenturwelt aufbaut. Danke, dass du so sichtbar bist und daran arbeitest, dass die Transformation stattfindet und nicht das böse Zukunftsbild überhanden, sondern das gute Zukunftsbild. Und ich glaube, was man auch gemerkt hat in unserem Gespräch ist, wie strategisch du Kommunikation angehst. Und diese Zeit sollte man sich, für alle, die jetzt zugehört haben, glaube ich, nehmen, weil dann fällt's einfach und vor allen Dingen zahlt es ein auf einen selbst, aber auch auf das Unternehmen, für das man arbeitet. Vielen, vielen Dank, Susanne Hölling.
Sehr, sehr gerne, Daniela, und ganz lieben Dank für die Chance, hier auch mehr Sichtbarkeit zu zeigen.
Gerne. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr alle diese Folge richtig toll findet, wenn ihr Susanne Hölling toll findet, ihr gerne folgt auf LinkedIn und euch noch ein paar strategische Informationen abholt und einfach mal so ein schönes Zukunftsbild seht. Ich freue mich sehr, wenn ihr die Folge teilt und empfehlt. Und wenn ihr noch ein anderes tolles Female Role Model kennt, dann her mit dem Namen. Wir wollen alle von ihr lernen. Und ich sage wie immer, let's get loud, Ladies. Tschüss.
Mehr Rock auf der Bühne. Der Podcast für Frauen, die wirkungsvoll kommunizieren. Mit Daniela Bublitz.